Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Hallo und herzlich willkommen bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Sie hören die Juni-Ausgabe im Jahr 2025. Martin Walter ist am Mikrofon. Amnesty informiert. Die Sendung, der Podcast, ist ein Produkt der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 in Linz an der Donau. In unserer heutigen Sendung hören Sie wieder Aktuelles aus den Tätigkeitsfeldern und Berichten von Amnesty. Außerdem haben wir Veranstaltungshinweise und auch Susanne Eisleitner ist heute wieder mit dabei mit ihrer Rubrik Literatur und Menschenrechte. Aber wir haben auch wieder ein Thema, mit dem wir uns schwerpunktmäßig beschäftigen. Es geht dabei um eine internationale Institution, eine, die es noch gar nicht so lange gibt, eine, die einen hohen menschenrechtlichen und humanitären Anspruch verfolgt und die dadurch selbst ins Visier von all jenen gerät, denen die Einhaltung von Völkerrecht und Menschenrechten ein Dorn im Auge ist. Diese Institution führt den russischen Präsidenten als flüchtigen Verdächtigen oder auch den israelischen Ministerpräsidenten und hat gerade den ehemaligen philippinischen Präsidenten in Gewahrsam genommen. Ungarn möchte wegen solcher Aktivitäten die Institution verlassen. Wir sprechen vom Internationalen Strafgerichtshof. Wie ist er entstanden? Was ist er? Was macht er und was kann er bewirken? Warum ist er wichtig? Und mit welchen Widerständen hat er zu kämpfen? Antworten auf diese Fragen gibt es in unserer heutigen Sendung. Und wir beginnen gleich ganz am Anfang. Der Internationale Strafgerichtshof. Die Geschichte des Internationalen Strafgerichtshofs beginnt bereits im 19. Jahrhundert. Damals begann man ernsthaft darüber nachzudenken, dass auch in Kriegen und Konflikten humanitäre Prinzipien, dass letztlich die Menschenrechte gelten sollten. Das Internationale Rote Kreuz war bei solchen Überlegungen federführend vertreten. Im Jahr 1872 schlug Gustave Meunier, der damalige Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs vor. Konkrete Formen nahm die internationale Strafgerichtsbarkeit dann nach dem Zweiten Weltkrieg an. Die Alliierten hielten in Nürnberg und Tokio Militärtribunale ab. Führende Vertreter des Deutschen und Japanischen Reiches da wurden für ihr Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht verurteilt. Diese Militärtribunale, die waren ein historischer Moment, ein wichtiger Schritt, um eine internationale Strafgerichtsbarkeit tatsächlich zu etablieren. Aber es haftete noch der Ruf einer Siegerjustiz an. Die Alliierten urteilten hier über die Taten ausgewählter Exponenten ihrer besiegten Kriegsgegner. Die dabei entwickelten Nürnberger Prinzipien, die dienten dann freilich als Grundlage für die Entwürfe der UNO-Völkerrechtskommission. Zahlreiche Resolutionen der Generalversammlung haben sie bestätigt. Anfang der 90er Jahre erschütterten dann die Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Weltöffentlichkeit, die in den Bürgerkriegen im zerfallenden Jugoslawien sowie in Ruanda begangen wurden. Der UNO-Sicherheitsrat reagierte mit der Einrichtung von Ad-hoc-Tribunalen. Die Idee, einen internationalen Strafgerichtshof zu errichten, die erhielt dadurch nun einen starken Auftrieb. Denn alle bisherigen internationalen Strafgerichte waren nur begrenzt zuständig. Für bestimmte Staaten, für bestimmte Konfliktsituationen oder eine bestimmte Zeitspanne. Ein ständiger internationaler Strafgerichtshof, der sollte dazu führen, so etwas wie eine Weltinstanz zu schaffen. Eine, die möglichst in allen Fällen zur Anwendung gelangen kann, Recht sprechen kann, immer wenn großes Unrecht irgendwo auf der Welt geschieht. Auch Amnesty hat sich stark dafür eingesetzt, dass ein effektiver und unabhängiger Gerichtshof entsteht. Wir waren Gründungsmitglied der CICC, der Coalition for the International Criminal Court, einem weltweiten Netzwerk von über 2000 NGOs. Ja, und am 17. Juli 1998 war es dann soweit. In Rom wurde auf einer Staatenkonferenz das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs verabschiedet. 139 Staaten haben es in der Folge unterzeichnet. 125 Staaten haben das Statut bis heute auch innerstaatlich ratifiziert und sind ihm damit wirksam beigetreten. Am 1. Juli 2002 ist das römische Statut in Kraft getreten und hat infolgedessen der Gerichtshof seine Tätigkeit aufgenommen. Als Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs hat das römische Statut Den Haag in den Niederlanden bestimmt. Was genau machen jetzt die Richterinnen und Richter dort? Wofür ist der Internationale Strafgerichtshof konkret zuständig? Mehr dazu hören wir nach unserem ersten Musikstück.
I hate my people that they hear love. As we struggle.
Das war Femi Kuti, As We Struggle Every Day. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Wenn wir über den Internationalen Strafgerichtshof reden, unser heutiges Schwerpunktthema, dann müssten wir zunächst einmal darüber reden, wer oder was er nicht ist, um Abgrenzungsprobleme und Verwechslungen zu vermeiden. Der Internationale Strafgerichtshof, der ist kein Teil der Vereinten Nationen. Auch wenn entscheidende Impulse für seine Schaffung aus UNO-Resolutionen und von den vorhin schon erwähnten Ad-hoc-Tribunalen kamen. Der Internationale Strafgerichtshof, der ist eine eigenständige internationale Organisation im Sinne des Völkerrechts. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Sie soll gewährleisten, dass Verfahren unabhängig von machtpolitischen Interessen geführt werden. Dass insbesondere auch die mächtigen Staaten im UN-Sicherheitsrat mit ihrem Vetorecht keinen übermäßigen Einfluss nehmen können. Außerdem soll das dem Strafgerichtshof helfen, dass er rasch und unmittelbar reagieren kann, wenn Verbrechen begangen werden. Nicht verwechselt werden darf der Internationale Strafgerichtshof mit dem Internationalen Gerichtshof. Der Internationale Gerichtshof, der sitzt nämlich ebenfalls in Den Haag. Er ist aber ein Organ der Vereinten Nationen. Und er entscheidet über völkerrechtliche Streitigkeiten zwischen Staaten. Da geht es etwa zum Beispiel um Grenzstreitigkeiten, die geklärt werden sollen. Aber auch Fragestellungen aus dem humanitären Völkerrecht und der Menschenrechte können dort sehr wohl Thema sein. Ein prominentes, aktuelles Beispiel dafür, die Maßnahmen, die Südafrika kürzlich gegenüber Israel vom Internationalen Gerichtshof erwirkt hat. Wegen der Gefahr eines Völkermords an den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen. Grundlage ist hier ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Staaten, die sogenannte Völkermordkonvention. Zusätzlich zum Internationalen Strafgerichtshof werden auch weiterhin andere internationale Tribunale eingerichtet. So gibt es zum Beispiel hybride Gerichte, die gleichzeitig eine landesrechtliche und eine internationale Rechtsgrundlage besitzen. Das soll dazu beitragen, dass die Akzeptanz für das Gericht im jeweiligen Tatortstaat größer ist. Solche Tribunale wurden etwa für Sierra Leone, Osttimor, Kambodscha oder Kosovo eingerichtet. Der Internationale Strafgerichtshof wiederum, der kann nur dann tätig werden, wenn die national zuständigen Behörden, wie es im römischen Statut heißt, nicht willens oder in der Lage sind, ein Verbrechen ernsthaft zu verfolgen. Die Staaten sind also nach wie vor hauptverantwortlich dafür, dass Verbrechen, die unter das römische Statut fallen, auch verfolgt werden. Der Internationale Strafgerichtshof kann und soll dies ergänzen. Nun ja, von welchen Verbrechen sprechen wir da jetzt eigentlich? Es geht immer um Verbrechen, die Einzelpersonen begangen haben. Diese Einzelpersonen können vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt werden, wenn sie eines der im römischen Statut definierten Kernverbrechen begangen haben. Auf der Anklagebank kann dabei jede und jeder landen. Regierungsvertreterinnen und Vertreter genauso wie Militärs oder Zivilpersonen. Es gibt 4 Kernverbrechen, die also unter das römische Statut fallen. Erstens Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind grobe und ausgedehnte systematische Menschenrechtsverletzungen. Zum Beispiel das Verschwindenlassen von Personen, Vergewaltigungen, Vertreibungen oder Folter. Zweitens Kriegsverbrechen. Das sind Verbrechen, die in einem bewaffneten Konflikt begangen werden. Wie etwa der Gebrauch biologischer Waffen, Folter, Vergewaltigungen oder die Bombardierung der Zivilbevölkerung. Auch die Ansiedlung der eigenen Bevölkerung in einem besetzten Gebiet ist ein Kriegsverbrechen. Drittens Völkermord. Der Tatbestand stammt aus der schon erwähnten Völkermordkonvention. Dabei geht es um Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten. Und viertens, Das ist das neueste Delikt, was hier unter das Statut fällt, das neueste Kernverbrechen, das Verbrechen der Aggression. Dieses begeht, wer als Machthaber eines Staates Angriffshandlungen plant oder durchführt, die offenkundig gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Dieses Verbrechen wurde eben neu erst eingeführt durch eine Änderung des römischen Statuts im Jahr 2013. Es wurde allerdings noch nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert. Wie der Internationale Strafgerichtshof jetzt zu seinen Fällen gelangt, wann er überhaupt tätig werden darf, das hören wir nach dem nächsten Musikstück. Und das kommt von Anna Tichou und heißt Busco mi nombre.
Ahora y siempre yo desbordo tu señal. La llevo, la siento en cada paso. Camino de memoria al recitar, soltando ecos de una historia en busca de verdad. Mira al sur, más al sur, donde no hay latitud. Ese sur no nos pueden acallar. Que portamos al andar, lo llevamos en el amar, 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 amar. Faltan ellas, faltan ellos, faltan todos, faltan tantos, tantos rostros, tantos otros, faltan todos. Busco mi nombre, busco mi sombra y busco de ella que se aparezca. Busco mi tierra, la lluvia, con su primavera. Entre las nubes, millones de estrellas que revelan nuestra historia. Que faltan la huella, mi huella, busco en ella. Y entre mi alma, la memoria de tu estela. Que flota en mi vena, la memoria, los poemas, la verdad como emblema. Yo busco mi nombre. Busco, 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 busco. Busco, busco, busco. Rompieron la puerta sin aviso. Te arrancaron de mí sin permiso. El reloj dejó de correr y mi tiempo se detuvo en ese momento preciso. Te tengo a ti como horizonte, para nunca perder mi norte. Tus cosas siguen en la mesa. Quiero saber cuándo regresas. Mira al sur, más al sur, donde no hay latitud. Ese sur no nos pueden acallar. Lo que portamos al andar, lo llevamos en el amar, 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 amar. Faltan ellas, faltan ellos. Faltan todos, faltan tantos, tantos rostros, tantos otros, faltan todos. Busco mi nombre, busco mi sombra y busco de ella que se aparezca. Busco mi tierra, la lluvia, con su primavera entre las nubes. Millones de estrellas que revelan nuestra historia. Que faltan la huella, mi huella, busco en ella. Y entre mí y en más la memoria de tu estela. Que flota en mi vena, la memoria, los poemas, la verdad como emblema. Yo busco mi nombre. Busco, 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 busco. Busco, 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 busco.
Anna Tichou mit Busco mi nombre, die französisch-chilenische Künstlerin, die widmet sich in diesem Lied der Erinnerung an jene Menschen, die in der chilenischen und argentinischen Militärdiktatur zum Verschwinden gebracht wurden. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte mit Martin Walter am Mikrofon. Es geht um den Internationalen Strafgerichtshof. Wir haben gehört, dass der Internationale Strafgerichtshof die vier Kernverbrechen des römischen Statuts verfolgen und ahnden soll. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord sowie das Verbrechen der Aggression. Damit er das tun kann, muss er freilich in einem konkreten Fall auch zuständig sein. Wie wir schon gehört haben, ist er das nicht, wenn der Tatortstaat selbst dazu bereit ist, das Verbrechen zu verfolgen. Zudem kann er nur tätig werden, wenn das verfolgte Verbrechen nach dem Inkrafttreten des römischen Statuts begangen wurde, also nach dem 1. Juli 2002. Grundsätzlich ist der Internationale Strafgerichtshof außerdem nur in einem der nun folgend aufgezählten Fälle zuständig. Erstens, die Einzelperson, um die es geht, ist Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, also eines Staates, der dem Statut beigetreten ist. Zweitens, die Tat ist auf dem Territorium eines Mitgliedstaates begangen worden. Drittens, die Situation ist durch den UN-Sicherheitsrat an den Internationalen Strafgerichtshof verwiesen worden. Oder, das ist die vierte Alternative und ein bisschen der komplizierteste Tatbestand, ein Staat, der nicht Mitglied ist, hat die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs formell bejaht und die Tat wurde auf seinem Territorium verübt oder die betreffende Person ist Staatsangehöriger von diesem Staat. Einer dieser vier Fälle muss vorliegen, damit der Internationale Strafgerichtshof zuständig ist. Ja, und in diesem Zusammenhang ist jetzt ein kurzer Exkurs und Rückblick angebracht. Wie wir eingangs schon gehört haben, sind 125 Staaten dem Statut beigetreten. Das sind, kann man glaube ich sich gleich auch ausrechnen, nicht alle Staaten dieser Welt. Und die, die es nicht getan haben, die nicht beigetreten sind, die haben es gewissermaßen in sich. Etwas zynisch könnte man sagen, viele von denen wissen schon warum. Keine Mitgliedstaaten sind insbesondere China, Indien, die USA, Russland, der Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, Irak, Türkei, Sudan, Indonesien, Ägypten, Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate, Myanmar, Nordkorea, Haiti oder Israel, um die vielleicht prominentesten Abwesenden zu nennen. Beigetreten sind hingegen, und das ist aktuell natürlich von hoher Bedeutung, die Ukraine sowie Palästina. Trotz dieser Einschränkungen durch Nichtmitglieder hat der Internationale Strafgerichtshof schon einige Verfahren geführt. Die Website des Gerichts listet derzeit 33 Cases, also Fälle auf, sowie 69 Angeklagte. Das allererste Verfahren hat der Internationale Strafgerichtshof gegen Thomas Lubenga geführt. Er hat im kongolesischen Bürgerkrieg Kinder für seine Miliz zwangsrekrutiert und in den Kampf geschickt. Dafür wurde er am 14. März 2012 zu 14 Jahren Haft verurteilt und er hat diese Strafe auch abgesessen. Laut Website gab es bislang 11 Verurteilungen. Es handelt sich hier ausschließlich um Personen aus Afrika. Neben dem Kongo kommen sie aus der Zentralafrikanischen Republik, Mali und Uganda. Das hat dem Internationalen Strafgerichtshof von afrikanischer Seite mittlerweile den Vorwurf eingetragen, dass er einseitig wäre, anti-afrikanisch. In Wahrheit zeigt diese Statistik vor allem eines, nämlich dass viele afrikanische Staaten das römische Statut angenommen haben. Und dass sie auch immer wieder mit dem Internationalen Strafgerichtshof kooperieren. Denn nur wenn Staaten mit dem Gericht auch zusammenarbeiten, wenn sie Ermittlungen ermöglichen und wenn sie Beschuldigte auch ausliefern, nur dann kann das Strafgericht seine Arbeit tun. Tatsächlich scheitert die Strafverfolgung von Tätern, ich verwende jetzt die männliche Form bewusst, Frauen waren bisher noch nicht angeklagt, immer wieder daran, dass Staaten das römische Statut bewusst verletzen und Personen, nach denen das Gericht fahndet, einfach nicht ausliefern. So konnten einige vom Strafgericht gesuchte Personen unbehelligt aus Mitgliedstaaten ein- und ausreisen. Etwa der damalige sudanesische Präsident Omar al-Bashir in Nigeria und Südafrika oder auch der russische Präsident Wladimir Putin in der Mongolei oder der israelische Ministerpräsident Netanyahu in Ungarn. Ungarn kündigte daraufhin auch an, dass es das römische Statut verlassen wird.
Now masters of war, you build all the big guns, you build the big planes, and you build the big bomb. You hide behind walls, and you hide behind death. I just want you to know I can see through your mask. You never done nothing but build to destroy. Play with my world, like your little toy. You try to run for the when the bad bullets fly. How much do I know to talk out of turn? You may say that I'm young. They say that I'm unlearned, but that one thing I know, though I'm younger than you, then my Jesus will never forgive what you. You're passing the trigger for others to find. Then you sit back and watch while death counts get high. You sit in your mansion while young people's blood blow out of their bodies, buried in the blood. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Oh, no, no. I'll stand over your body and make sure that you're dead.
Masters of War in der Version der Staple Singers, ein klassischer Protestsong von Bob Dylan, aber in einer fast noch beeindruckenderen Interpretation jetzt zu hören gewesen. Bei Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte, Schwerpunktthema Internationaler Strafgerichtshof. Wie wir gehört haben, begegnen dem Strafgerichtshof erhebliche Widerstände und es werden ihm Steine in den Weg gelegt. Einen besonders scharfen Gegenwind verspürt er von Seiten der USA und das nicht erst seit dem derzeitigen Präsidenten. Schon im Jahr 2002 hat der Kongress ein Gesetz erlassen, das den Präsidenten ermächtigt, notfalls mit militärischer Gewalt vorzugehen, um einen US-Staatsbürger aus dem Gewahrsam des Internationalen Strafgerichtshofs zu holen. Und die USA, die üben auch in bilateralen Abkommen immer wieder Druck auf Staaten aus, damit diese nicht zulasten von US-Bürgern mit dem Gericht zusammenarbeiten. Unter Präsident Trump folgten dann auch Einreiseverbote und Finanzsanktionen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs. Doch der Internationale Strafgerichtshof, der verfolgt weiterhin seinen Auftrag, die schlimmsten Verbrechen auf diesem Planeten zu ahnden. Derzeit fahndet er sogar nach einigen aktuellen Staats- und Regierungschefs. Einen Haftbefehl gibt es etwa gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ihm wird gemeinsam mit anderen Personen die Verschleppung von Kindern aus der Ukraine vorgeworfen. Einen Haftbefehl gibt es auch gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen Verbrechen im Gaza-Konflikt. Beantragt wurden zuletzt außerdem Haftbefehle gegen das Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, sowie gegen Min Aung Hlaing, den Militärmachthaber von Myanmar. Laut Website des Strafgerichts sind derzeit 5 Angeklagte im Gewahrsam des Gerichts, gegen die auch ein Verfahren geführt wird. 3 davon sind Akteure aus dem Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik. In der Endphase befindet sich das Verfahren gegen Ali Abd al-Rahman. Das ist der ehemalige Anführer der Janjaweed-Milizen in Darfur. Ihm werden in 31 Fällen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ja, und auch einen prominenten und, ja, man kann sagen, durchaus überraschenden Neuzugang gibt es im Häftlingstrakt zu vermelden. Der ehemalige Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, wurde am 12. März 2025 von seinem Heimatstaat an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert. Ihm wird das Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Mordes vorgeworfen. In dem von ihm während seiner Präsidentschaft geleiteten Krieg gegen die Drogen wurden tausende Menschen außergerichtlich hingerichtet. Fest steht, wenn es den Internationalen Strafgerichtshof gibt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kernverbrechen im römischen Statut nicht ohne Konsequenzen für die Täterinnen und Täter bleiben. Trotzdem ist es in vielen Fällen heute immer noch nicht möglich, Personen, die schwerster internationaler Verbrechen beschuldigt werden, der Justiz zu übergeben. Aufgrund beschränkter Ressourcen kann auch nur eine geringe Anzahl von Fällen überhaupt verhandelt werden. Außerdem gibt es eben die heute in der Sendung schon beschriebenen territorialen und politischen Einschränkungen und die Widerstände. Aus Sicht von Amnesty ist es daher wichtig, dass nationale Gerichte diese Lücke schließen. Aufgrund des sogenannten Weltrechtsprinzips ist das auch möglich. Es ist in vielen Rechtsordnungen verankert. So etwa auch in der österreichischen. Wir finden es hier in § 64 Strafgesetzbuch. Die Anwendung ist allerdings an verschiedene Bedingungen geknüpft. Aus Sicht von Amnesty soll Österreich das Weltrechtsprinzip konsequenter umsetzen. Das heißt, Ermittlungen und Strafverfolgung bei internationalen Verbrechen durchführen, auch wenn bezüglich der jeweiligen Taten keine direkte Verbindung zu Österreich besteht. Die österreichische Justiz soll außerdem mit den nationalen Ermittlungen anderer Staaten zusammenarbeiten und internationale Ermittlungsgruppen unterstützen. Und Österreich soll den Internationalen Strafgerichtshof finanziell unterstützen und seine Position durch effektive und effiziente Zusammenarbeit sowie politische Unterstützung stärken.
Despite the passage of time and an agreement to forget, still sitting on secrets and opening graves. Despite the passage of time, plucked from the air, it's hard when you fall. Songs of the past, you're not singing anymore. You said it was easy, no questions at all. Now songs of the past, you're not singing anymore. You're not singing anymore. Streets I walk down, bars and hotels. The day may never come, you can't please everyone.
Informiert ist hier die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Und vorher, das waren die Mikons mit You Are Not Singing Anymore. Auf ihrem aktuellen Album Horrors beschäftigen sie sich insbesondere mit der Bewältigung der Vergangenheit und damit, wie die nicht bewältigten Sünden der Geschichte fortleben. Wir kommen jetzt zu Susanna Eistleitner und ihrer Rubrik
Literatur und Menschenrechte. Abdelrahman Al-Kalak ist ein junger palästinensischer Dichter, der 1997 in El Yarmouk geboren wurde, einem Stadtviertel von Damaskus, das 1948 nach der Nakba als Lager für vertriebene palästinensische Familien gegründet wurde. Er lebt derzeit in Deutschland. Sein Text wurde nach dem Überfall der Hamas auf den Süden Israels geschrieben. Im Land der anderen. Im Land der anderen mühen wir uns traurig ab, den Vorwurf abzuwehren, wir täten nichts. Selbst wenn Freunde von uns sterben, trauern wir nur so sehr, wie unser Integrationskurs es zulässt. Trauer ist in diesem Land, wenn Fremde nichts tun. Deshalb suchen wir in Supermarktregalen fieberhaft nach Gewürzen, während unsere Heimat in Flammen steht. Und wenn wir Langzeitvertriebene das Traurigsein vergessen und für Palästina demonstrieren, vergessen wir immer, dass die Weißen ihre Menschlichkeit nicht so leicht mit anderen teilen. Wir Flüchtlinge möchten uns entschuldigen, dass wir immer wieder frech aus der Menschenrechtscharta zitieren. Es tut uns leid, dass unsere Toten im Internet so viel Lärm verursachen. Es war uns nicht vergönnt, eine Sprache zu erlernen, in der man eleganter sterben kann. Der ukrainische Dichter und Essayist Ostap Sliwinski, geboren 1978 in Lviv, schreibt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein Kriegstagebuch. Es heißt »Wörter im Krieg«. Dazu sagt er, jeder Eintrag ist das Fragment eines Monologs, den ich gehört habe oder den ich in diesen schweren Tagen noch hören werde. Freiheit. Freiheit ist so eine Sache, die dir niemand verschaffen kann. Niemand gibt dir Freiheit, niemand schenkt sie dir, man kann sich diesbezüglich auf niemanden verlassen. Du kannst sie nur selbst für dich finden, ja genau, handmade. Es gibt keine Fabrik der Freiheit. Freiheit ist kein Serienprodukt. Gesang. Es ist so schön, dass wir in einer Musikschule wohnen. Ich liebe es zu singen. Sogar als wir im Keller das Ende eines Bombardements abwarteten, habe ich gesungen. Zuerst laut, auch die Nachbarn haben mit eingestimmt und es war irgendwie gut. Dann wurde ich müde und habe für mich gesungen, leise, nur für mich. Ich konnte mich an den Text aller Lieder erinnern. Wenn man versucht, sich zu erinnern, schläft man nicht ein. Einschlafen macht Angst. Hochzeit. Auf dem Weg aus Mariupol heraus fuhren wir in einer langen Autokolonne. Irgendwo vor uns war ein Krankenwagen. Wir fuhren langsam und vorsichtig. In vielen Autos saßen Kinder und Kranke. Bei fast jedem Auto war am Rückspiegel, an der Türschnalle, am Kofferraum oder auf dem Dach eine weiße Schleife angebracht. Wie bei einer Hochzeit. Genau, das Bild erinnerte an einen langen Hochzeitschor so, nur dass da weder ein Brautpaar noch Musik waren, nicht einmal Worte waren da. Kalender. Es gibt schon lange weder Wochenenden noch Feiertage, aber ich wusste, wann Samstag war und wann Montag und auf welchen Wochentag mein Geburtstag fiel oder für welchen Tag etwas Wichtiges geplant war. Sogar im Urlaub konnte ich meiner Familie immer problemlos sagen, heute ist Mittwoch. Ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag der 24. Februar war und weiß auch nicht, welcher Wochentag heute ist. Es ist ein verdichteter, ätzender Zeitkosmos, der seine Besonderheiten hat, indem man nur die Tage des Krieges zählt, die Stunden der Ausgangssperre, die Luftalarme tagsüber und nachts, aber in Kalendertage lässt er sich nicht unterteilen. Kugel. Ich weiß nicht, ob ich mich sündig mache. Ich ziele einfach und schieße, schließe dabei aber die Augen. Ob jemand von meiner Kugel getroffen wurde, kann ich nicht sagen. Mangalgrill. Als es in der Stadt keine Heizung, kein Licht, kein Wasser und kein Gas mehr gab, kamen die Menschen aus ihren Häusern, um auf der Straße zu kochen. Manche bauten sich aus Ziegelsteinen und dem Gitter eines Ventilators einen Mangalgrill. Wir hatten einen echten Mangalgrill, auf dem ich abends im Teekessel Wasser wärmte. Weißer Dampf stieg auf und gegenüber brannten die Fenster der Wohnblocks.
Aktuelles. Ukraine. Auf seiner Jahresversammlung am 14. Mai in Luxemburg hat das Ministerkomitee des Europarats den Generalsekretär damit beauftragt, einen Prozess zu leiten. Dabei geht es um die Einrichtung eines Sondertribunals über die Aggression gegen die Ukraine. Es soll auf der Grundlage eines Abkommens zwischen dem Europarat und der Ukraine geschaffen werden. Amnesty und andere Menschenrechtsorganisationen wie die Internationale Föderation für Menschenrechte und die Internationale Juristenkommission begrüßen in einer Stellungnahme die Fortschritte bei der Einrichtung des Tribunals. Es gibt aber auch Kritik, so etwa am Umstand, dass noch kein Satzungsentwurf veröffentlicht wurde. Dies würde es nämlich der Zivilgesellschaft, insbesondere auch den Opfern und Überlebenden erlauben, dass sie sich an den Debatten über die Gestaltung des Tribunals beteiligen. Aus FAQs, die der Europarat zu seinen Plänen veröffentlicht hat, ergeben sich weitere Kritikpunkte. So sollen laut Europarat etwa Mitglieder der sogenannten Troika, also Staatschef, Regierungschef und Außenminister, Immunität erhalten. Das würde bedeuten, dass diejenigen mit der größten Verantwortung sich der Strafverfolgung entziehen können. Außerdem monieren die Menschenrechtsorganisationen, dass Verfahren in Abwesenheit der Angeklagten angedacht sind. In diesem Fall ist aber ein faires Verfahren nicht gewährleistet. Wenn sich Angeklagte nicht persönlich verteidigen können, kann außerdem die Glaubwürdigkeit des Tribunals Schaden nehmen. USA, Jemen. Am 28. April wurden bei dem Luftangriff des US-Militärs auf ein Internierungslager für Migrantinnen und Migranten in der Provinz Sadr im Nordwesten des Jemen Dutzende Menschen verletzt oder getötet. Nach Angabe des von den Houthi geleiteten Innenministeriums befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs 115 afrikanische Migrantinnen und Migranten in der Haftanstalt, von denen 68 getötet und 47 verletzt wurden. Wenn diese Zahlen stimmen, wäre dies die höchste zivile Opferzahl, die bei einem einzigen Angriff durch das US-Militär entstanden ist, seit einem Luftangriff in Mosul im Irak im Jahr 2017. Eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls ist allerdings schwierig, da die de facto Behörden der Houthi dies nur sehr eingeschränkt zulassen. Amnesty konnte auf dem angegriffenen Gelände in Sadr allerdings bei den bisherigen Untersuchungen kein rechtmäßiges militärisches Ziel ausmachen. Wir fordern die USA auf, unverzüglich eine unabhängige und transparente Untersuchung dieses Luftangriffs und aller anderen Luftangriffe durchzuführen, die zu zivilen Opfern geführt haben. US-Präsident Trump, der hat zuletzt Befehlshaberinnen und Befehlshabern mehr Spielraum bei der Genehmigung bestimmter Luftangriffe und Spezialeinsätze eingeräumt. Außerdem hat Verteidigungsminister Pete Hegseth die obersten Militärjuristen, die für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts bei Militäreinsätzen zuständig waren, entlassen. Russland. Am 19. Mai hat die russische Generalstaatsanwaltschaft Amnesty zu einer unerwünschten Organisation erklärt. Im Beschluss, der nicht den Tatsachen entspricht, werden Amnesty-Aktivitäten vorgeworfen, die die Organisation nach ihren satzungsmäßigen Dokumenten und Richtlinien aber gar nicht ausüben darf. Die Einstufung erfolgt 3 Jahre, nachdem die russischen Behörden den Zugang zu den Webseiten von Amnesty in Russland blockiert und das Büro der Organisation in Moskau abgemeldet, also praktisch geschlossen haben. Die Ausweisung als unerwünschte Organisation, die setzt nun Partnerorganisationen und einzelne Unterstützerinnen und Unterstützer, Journalistinnen und Journalisten und andere, die mit Amnesty zusammenarbeiten oder für solche gehalten werden, der Gefahr aus, dass sie in Russland strafrechtlich verfolgt werden. Die internationale Generalsekretärin von Amnesty, Agnès Callamard, bekräftigte in einem ersten Statement, dass Amnesty den Drohungen nicht nachgeben wird und sich weiterhin dafür einsetzt, dass die Menschen in Russland ihre Menschenrechte ohne Diskriminierung wahrnehmen können. Amnesty werde die Anstrengungen verdoppeln, um die ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen Russlands im In- und Ausland aufzudecken. Besetzte palästinensische Gebiete. Seit dem 25. März haben die Bewohnerinnen und Bewohner von Beit Lahia, einer Stadt im Gouvernement Nordgaza, mehrere Protestmärsche organisiert. Sie forderten und fordern ein Ende des Völkermords und der rechtswidrigen Vertreibung durch Israel. Die Demonstrierenden skandierten Slogans und zeigten Schilder, auf denen auch die von der Hamas geführten Behörden in Gaza kritisiert wurden. Einige forderten auch ein Ende der Hamas-Herrschaft. Amnesty befragte 12 Personen, 10 Männer und 2 Frauen, die entweder an Protesten teilnahmen oder sie organisierten, sowie Familienmitglieder von 3 weiteren Demonstrierenden. Die Befragten schilderten Vorfälle, bei denen Menschen ihren Protesten teilnahmen, ohne Einhaltung formaler Verfahren zum Verhör vorgeladen, mit Stöcken geschlagen und in einigen Fällen bedroht wurden, erschossen zu werden. Aus Sicht von Amnesty ist es beschämend, dass die Hamas-Behörden das Leiden der Zivilbevölkerung weiter verschärfen, die unter den Völkerrechtsverbrechen durch Israel leidet. Die Menschen haben das Recht, die Behörden für ihr Versagen beim Schutz der zivilen Bevölkerung zu kritisieren, ohne gewalttätige Repressalien zu befürchten. Ja, und am 6. Juni berichtete Amnesty, israelische Streitkräfte haben in den vergangenen 4 Monaten im Zuge eines brutalen Militäreinsatzes im besetzten Westjordanland Zehntausende Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben. Und zwar, indem sie in den Flüchtlingslagern von Jenin und Tulkarem Unterkünfte und wichtige zivile Infrastruktur zerstört und unbewohnbar gemacht haben. Damit wurden im heurigen Jahr im Westjordanland so viele Menschen vertrieben wie seit 1967 nicht mehr. In jenem Jahr wurde im Sechstagekrieg rund 300.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben. Echo Astral aus Washington DC mit Holocaust Remembrance Day, ein Song über die Erfahrungen einer jüdischen Amerikanerin, Diskriminierungserfahrungen, aber auch über den Wunsch, die Regierung in Israel offen kritisieren zu können. Wir kommen jetzt zu unseren
Veranstaltungen.
Ja, am 21. Juni findet die diesjährige Linz Pride statt und auch wir von der Linzer Amnesty Gruppe 8 sind wieder mit einem Stand vertreten. Die Linz Pride steht unter dem Motto Strong Together, Proud Forever. Letztes Jahr haben wir bereits erfahren, was Strong Together so heißen kann. Gegen Ende der Veranstaltung ist damals ein heftiger Gewittersturm aufgekommen. Ja, und auf einmal waren da ganz viele uns völlig unbekannte Menschen und haben uns geholfen, den Stand abzubauen und unsere Sachen wegzuräumen und in Sicherheit zu bringen. In diesem Jahr oder in diesem Sinne freuen wir uns auch dieses Jahr wieder auf ein solidarisches und friedliches Fest. Informationen zum Ablauf des Pride Day sowie zu den vielen Events gibt's auf linzpride.at. Für Menschen, die überlegen, bei Amnesty und für Menschenrechte aktiv zu werden, haben wir noch einen besonderen Tipp zum Abschluss der Sendung. Am 25. Juni gibt es ab 18 Uhr online einen Welcome Call. Dabei gibt Amnesty Österreich Einblicke in die Organisation und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Bei Fragen gerne melden, zum Beispiel über aktivwerden@amnesty.at. aktivwerden@amnesty.at. Ja, und für alle Menschen in Linz und Umgebung gibt es zusätzlich natürlich auch die herzliche Einladung, unsere Gruppe kennenzulernen. Bei unseren Gruppentreffen ist das möglich. Kontaktaufnahme geht ganz schnell und unkompliziert über gruppe8@amnesty-linz.at. gruppe8@amnesty-linz.at. Unsere monatliche Sendung für die Menschenrechte ist damit diesmal am Ende angelangt. Die nächste Ausgabe gibt es am 14. Juli. Und jetzt hören wir noch ein paar Takte von Spain, Love Will Come to Town.
dir.